Good News for Bad Moms.
Ihr seid nicht alleine.
Mit dem Kind sowieso nie wieder.
Wir sprechen euch aus der Seele.
Aus der russischen Seele.
Und belarussischen Seele.
Und aus dem Muttermund.
Muttermund tut Wahrheit kund.
Это что же такое, ни минуты покоя, суета, толкотня, беготня. И мечусь я в испуге в этом замкнутом круге, я устал, пощадите меня.
Hi Katja, ich hab's mir angehört, das was du zusammengeschnitten hast, das ist echt sehr stark. Und ich hatte wiederum Gänsehaut, obwohl ich ja das alles schon mal gehört habe. Aber bist du dir sicher, dass du das veröffentlichen möchtest? Es ist noch nicht zu spät. Wir können es auch nicht tun. Also wir können jetzt was Lustiges stattdessen machen. Kindergeburtstage, Elternchat, was auch immer. Oder einfach diese Woche pausieren. Also es ist noch nicht zu spät. Es ist deine Entscheidung. Was sagst du?
Ei, mein weiches belarussisches Herz. Das ist mal wieder typisch, dass du dir solche Gedanken machst. Und das ist auch richtig so. Danke. Ich finde, klar muss man darüber reden. Und wenn nicht wir, wer dann? Как у нас говорится, что естественно, то не безобразно. Also, wie man in Russland sagt, was natürlich ist, kann nicht verkehrt sein. Und damit das natürlich wird, muss man ganz normal darüber reden. Denn dieses Thema bleibt weitgehend unsichtbar, weil es so tabuisiert wird, weil man es einfach auch nicht sieht. Man sieht immer das andere. Frauen mit Babybäuchen, Frauen mit Kinderwagen, Frauen und ihre kleinen Babys. Das ist normal, dass bei weitem nicht jede Schwangerschaft von einem Kind gekrönt wird. Das ist aber viel eher die Normalität. Mir hätte es auf jeden Fall geholfen, wenn ich besser Bescheid gewusst hätte. Dann hätte ich mir auf jeden Fall ein paar Sachen erspart. Zum Beispiel die toxischen Schuldgedanken oder die lange Zeit vor der Ausschabung. Also falls ihr gerade schwanger seid, solltet ihr die Folge vielleicht überspringen. Und falls ihr zu empfindlich seid. Und ansonsten viel Spaß beim Hören. Und angefangen hat alles vor 3 Monaten mit folgender Nachricht.
Ich muss dir was sagen. Oh Gott. Okay, ich bin schwanger. Das weiß noch keiner außer Fernando, weil es noch relativ, also sehr früh ist und ich das noch für mich behalten wollte, weil du weißt ja irgendwie Aberglaube und das alles. Und ich bin nicht mehr jung und die ersten 3 Monate. Und ja, du kannst dir nicht vorstellen, aber meine größte Angst ist jetzt, dass es nicht klappt. Dass das Kind abgeht und das siehst du ja, Rabenmutter, die über alles sich ein zweites Kind wünscht. Das ist ein krasser Widerspruch.
Mensch, das ist ja toll. Was ist das für eine Kinderüberraschung? Das ist die beste Überraschung. Also ich meine, wie geil ist das denn? Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ihr bekommt noch ein zweites Kind, das ist ja toll. Natürlich will ich das klappen, das wird super, das wird... Also, ich glaube, für Ruben, der wird ein toller großer Bruder sein und für euch wird das einfach das Beste sein. Ich bin super, 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 super froh für euch. Und am besten würde ich dich jetzt umarmen und heulen. Der Hammer, weißt du? Und das ist auch der Hammer für unseren Podcast. Das hattest du sehr gut gemacht. Ich meine, so eine Wendung für die zweite Staffel. Bestes Drehbuch könnte man nicht schreiben. Wie geht es dir überhaupt? Bist du nicht gestresst, nicht depressiv? Das hatte ich so am Anfang der zweiten Schwangerschaft. Also ich fand die zweite Schwangerschaft auf jeden Fall viel anstrengender als die erste, weil einerseits alles so nebenbei läuft und dann hast du noch, wie gesagt, schon dieses eine Kind, was ja auch nicht weniger erwartet als sonst. Aber du produzierst gerade auch noch ein einen neuen Menschen. Bei der ersten Schwangerschaft fühlen alle mit und ja, leg dich hin, auch du musst dich erholen. Bei der zweiten, man hat dann nicht so eine Aufmerksamkeit. Ich habe das Gefühl, es wird alles gut gehen.
Hallo, ich heule fast. Dankeschön, ja, ich würde dich auch sehr gerne umarmen. Ich sitze übrigens immer noch im Seminar und hoffe, dass mein Audio ausgeschaltet ist und keiner mehr hört. Ja, ich bin total happy. Auf jeden Fall. Wir haben nicht damit gerechnet, weil der Frauenarzt gesagt hat, dass ich keine Eier mehr produziere und deswegen eigentlich, wenn ich Kinder will, zu künstlichen Befruchtung mich informieren soll und in ein Klinikum gehen soll. Und wir haben uns dagegen entschieden, weil irgendwie zu viel Aufwand, zu unnatürlich, so groß war oder ausgeprägt war mein Kinderwunsch doch nicht. Und dann ja, haben wir einfach nicht verhütet, weil dachten, was soll's. Genau, und dann kam das letzte Woche, dass Fernando meinte, hey, warum bist du so zickig? Kriegst du deine Tage? Und ich dachte, stimmt, da war doch was. 3 Schwangerschaftstests gemacht, bis ich das geglaubt habe. Dann war ich beim Arzt, alles soweit okay, kann man ja noch nicht mehr sehen. Ich freue mich so sehr. Und ja, es ist genauso, wie du sagst, ich bin total müde, aber noch nicht depressiv, Gott sei Dank. Egal, gut, dass ich dich habe. Ich freue mich sehr. Danke, ich liebe dich. Ich fühle mich absolut unfähig, irgendwie zu arbeiten. Ich frage mich, wie das die anderen Frauen haben. So ungefähr bis 12 oder 1 ist mir übel. Danach werde ich hemmungslos müde. Ich schäme mich, das zu sagen, aber ich habe hier gerade schon wieder 4 Stunden geschlafen mit Ruben.
Привет, Musichka. Yo, ich habe bad news. Ich sag's direkt hier. Also das Baby hat sich verabschiedet in mir, genau. In der wahrscheinlich 9. Woche. Aber mir geht's schon besser. Wir waren vorgestern beim Arzt, beim Frauenarzt zu Ultraschall. Und dann hat sie das Baby gesehen und das sieht schon wie ein Baby aus. Meine Güte, das ist so groß wie Himbeere, aber sieht aus Kopf, Hände, Füße. Man könnte alles irgendwie klein sehen, aber kein Herzschlag. Und sie meinte, boah, das ist ausgebildet wie 9 Wochen, aber irgendwie hat es gerade wohl aufgehört, das Herz zu schlagen. Wahrscheinlich heute noch oder gestern. Ja, das war natürlich ein Schockmoment. Und das sag's natürlich. Aber was will man machen? Ne? Oh Gott, ich hasse solche Floskeln. Egal, ich habe jetzt 2 Nächte drüber geschlafen und ich bin okay, ich bin stabil. Ich versuche das Positive daran zu sehen, dass ich jetzt wieder trinken kann. Und Rauchen, was ich jetzt gestern exzessiv betrieben habe. Es hat nicht so sehr geholfen, ehrlich gesagt, aber es ist natürlich beschissen, weil man weiß zwar, ab 40 ist die Wahrscheinlichkeit, eine Fehlgeburt zu erleiden, irgendwie 4-mal so hoch wie bei einer 30-Jährigen oder 5-mal so hoch. Das ist irgendwie echt kein schöner Charakterzug, der bei mir in solchen Momenten rauskommt. Aber vielleicht ist es auch normal, dass ich dann an all die Frauen denken, die normal Kinder bekommen haben, nie eine Fehlgeburt hatten und durch diese Scheiße mussten. Und dann denke ich, warum ich? Und ich weiß, dass es total schlechte Einstellung ist. Ich glaube daran, dass wir mit unseren Gedanken unsere Realität auch formen können und dieses Verharren in der Opferrolle und Neid auf andere, das ist irgendwie das Schlimmste, was man machen kann in der Situation. Aber gleichzeitig ist das etwas, was automatisch zumindest bei mir passiert. Warum? Ne? Und diese Frage nach warum, die führt sich natürlich auch zu Antworten, die entweder bescheuert oder unangenehm sind. Und ich glaube, das ist aber auch typisch für jede Frau, dass man die Schuld bei sich sucht. Und für mich ist das besonders typisch. Dann habe ich angefangen zu denken, was habe ich falsch gemacht? Ich habe mir zu viele Sorgen gemacht. Ich hatte zu viel Stress. Ja, was hilft es natürlich, dass alle dann sagen, nein, das ist das nicht und es gibt keine nachgewiesene Gründe und die Frauen tragen Kinder aus und gebären sie auf der Flucht und im Krieg und Stress ist gar nicht die entscheidende Komponente für eine Fehlgeburt. Ja, und dann denkt man, okay, das war mein negatives Denken. Echt bescheuert. Ich bin nicht gläubig, aber ich bin irgendwie abergläubig. Und deswegen habe ich ja auch niemanden von der Schwangerschaft erzählt, nicht mal meinen Eltern. So, und dann habe ich gedacht, oh, das ist bestimmt, weil Fernando es allen erzählt hat. Fernando war in der Heimat und hat es natürlich jedem gesteckt, der nicht bei 3 auf dem Baum war, weil er sich so darauf gefreut hat. Und es tut mir jetzt so leid, weil ich da wie so ein Loser dastehe. Ja. Ich bin ein Verlierer. Ich habe mein Baby verloren. Und dann denkt man auch noch, das ist die Strafe Gottes dafür, wie ich über die Mutterschaft und über Ruben rede und für diesen Podcast. Und natürlich, wie ich so bin, nach ein paar Wochen kamen die Sorgen und die Zweifel und die Panik. Und das zweite Kind, das ist wie ein Nagel auf deinem Sarg, dachte ich mir, das war's, jetzt kommst du gar nichts mehr raus, du wirst dann die ganze Zeit nur in diesem Hamsterrad sein und jetzt nochmal 3 Jahre vollkommener Unvorhersehbarkeit, Unplanbarkeit, Karriere hinten anstellen, Wünsche nochmal hinten anstellen, 2 Jahre keine Party, kein Ausgehen, nicht trinken, bin ich bereit dafür, ich bin ja schon mit Ruben überfordert, das wird mich wahrscheinlich fertig machen oder unsere Beziehung. Und klar machte ich mir diese ganzen Gedanken auf einmal. Kennst du irgendwelche Filmheldinnen, Buchromanheldinnen, irgendwelche Frauen, die die Welt geprägt haben, die gleichzeitig Mutter von 2 Kindern waren? Die Frauen, die man uns in Filmen zeigt, in den Songs besingt, in den Büchern beschreibt, die sind doch alle im besten Fall unverheiratet. Es gibt kein einziges sexy, bewunderswertes oder für mich auf jeden Fall so ein anstrebenswertes Modell, Role Model von einer zweifachen Mutter. Die zweifachen Mutter, da sind die Frauen, die im Büro sagen, oh scheiße, ich muss wieder gehen, oh scheiße, ich komme zu spät, oh, ich muss mein Kind von der Kita abholen, ah, tut mir leid, ich bleib wieder zu Hause. Das ist ja das Ding, dass Muttersein für mich einfach immer so unattraktiv war. Ich habe mich immer mit so männlichen Erfolgsmodellen identifiziert. Für mich waren die, keine Ahnung, die Reisenden, die Welteroberer, die Schriftsteller, die Künstler. Ich wollte immer wie die sein. Ich wollte immer wie ein Typ sein. Und deswegen habe ich auch wie ein Typ die typische Torschlusspanik. Oh mein Gott, ich gebe ein letztes Stück meiner Selbstbestimmung und Freiheit auf. Ja, diese Gedanken habe ich mir auch gemacht. Und dann ist das Kind tot. Und dann denkst du, du hast es nicht anders verdient. Du hast es angezweifelt. Der Gott hat dich von deinem Dilemma erlöst. Das wolltest du doch. Und natürlich wollte man das nicht. Das ist totaler Beschiss. Du läufst 2 Monate rum mit Übelkeit und Schwindel und hast keine Kraft und wirst auf einmal dick und kannst nicht mehr wirklich arbeiten. Du hörst auf, Alkohol zu trinken. Du fängst an, dein Leben umzuplanen. Du überlegst, ob du deine Wohnung umbauen musst oder umziehen. Da denkt man sich, der Gott, wenn es denn gibt, muss ein ziemlich frauenfeindliches Arschloch sein, wenn er sich für Frauen sowas überlegt hat. Weißt du, ich lag die ganze Zeit im Bett und habe zu Fernando gesagt, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, weil ich das Kind verloren habe, auf das er sich gefreut hat. Weißt du, natürlich fühle ich mich schuldig. Ich habe es nicht geschafft, nicht er, ich habe versagt. Das ist so unfair. Und natürlich hat er gesagt, Quatsch und denk nicht drüber nach und hör auf mit deinen toxischen Gedanken und das bringt doch gar nichts und ich werde dir noch ein Kind machen, wenn du willst.
Wahrscheinlich wäre das nicht gut, wenn ich noch ein Kind hätte. Weder für mich, noch für Fernando, noch für unsere Beziehung und vor allem für Ruben. Keine Ahnung. Jedenfalls versuche ich das gerade so zu sehen und ja, das macht es mir ein bisschen einfacher. Ich weiß auch nicht.
Hallo aus dem Keller. Ich habe mich versteckt, damit ich deine Nachrichten in Ruhe abhören kann, während da oben die zwei Rabauken toben und der dritte da auch irgendwas Lautstarkes macht. Was soll ich sagen? Es ist überhaupt nicht einfach, irgendwas zu sagen in dieser Situation. Und es ist wahrscheinlich die Hölle, durch die du jetzt gehst. Und ich glaube, ich kann das nicht wirklich nachempfinden, weil ich das selbst nicht erlebt habe. Am liebsten würde ich dich einfach umarmen, in den Arm nehmen und einfach schweigen, weil ich glaube, wie bei jedem Tod, da fehlen einem einfach die Worte. Und als du heute geschrieben hast, dass Babys Herz nicht mehr schlägt, ich war im Supermarkt einkaufen und dann habe ich das gelesen und dann war ich weiter einkaufen und an der Kasse und ich habe dann festgestellt, dass ich die Hälfte vergessen habe oder überhaupt jetzt falsche Sachen eingekauft habe. Ich muss morgen wieder einkaufen, weil ich so durcheinander war, nachdem ich diese Nachricht gelesen habe von dir und die einfach dann erstmal nur so nüchtern Einsatz kam. Es ist einfach traurig. Es ist sehr schade. Es tut mir sehr leid für dich und für euch. Und ich weiß, dass du dich sehr gefreut hast, weil die letzten zwei Male, wo wir uns gesehen haben, wo du das schon wusstest und mir das gesagt hast, ich habe ja gesehen, wie beflügelt du warst. Und natürlich hast du dich auf das Baby sehr gefreut. Und dass das jetzt nicht geklappt hat, das tut natürlich weh. Aber klar, es ist schon ein paar Tage her, du hast schon viel nachgedacht, du hast bestimmt sehr viel nachgedacht. Hast du überhaupt geweint oder wie hast du dann, was waren deine ersten Gedanken, wo die Ärztin dir das gesagt hat? Ich glaube, du kannst schon diese Traurigkeit in dir, falls du die spürst, einfach zulassen und einfach traurig sein. Dass aber diese Erfahrung dich nochmal ein Stück weiser machen wird.
Meine Liebe, was für eine schöne Nachricht. Ich habe jetzt endlich deine Nachricht von gestern gehört mit deiner Reaktion. Ehrlich gesagt hatte ich gestern nicht die Kraft, sie zu hören. Und ich bin gerade echt ganz froh, dass wir so wenigen Leuten erzählt haben, weil ich gerade echt nicht diese Mitleid von allen meinen Freunden haben will. Dich ausgenommen. und Glück und Weise, weiß ich nicht, ob Erfahrungen einen Glück und Weise machen. Ich glaube, der richtig weise Mensch oder eine richtig weise Frau für mich ist diejenige, die schmerzhaften Erfahrungen aus dem Weg zu gehen schafft. Deswegen bist du auf jeden Fall viel weiser als ich. Ah, ja, Entschuldigung, wie du hörst, bin ich gerade im Zug ICE von Stuttgart nach Köln. Ich habe nämlich heute gedreht. Ich muss immer an vom Winde verweht denken. Ja, unglaublich. Ich schäme mich, dass es jetzt im Falle von Trauerarbeit und Todverarbeitung meine Referenz ist, aber dann denke ich immer an die Scarlett O'Hara, die zurück zu ihrer Farm gekommen ist und ihre Eltern sind gestorben. Und dann hatte sie aber so viel auf Tara oder wie hieß die Farm zu erledigen und die Plantage zu bearbeiten und die Ernte zu pflücken und bla bla bla, dass sie gesagt hat, okay, ich denke später darüber nach, gerade keine Zeit. Und dann ist das aber nie hochgekommen und irgendwie war das dann vorbei mit der Trauer, weil sie eigentlich nie richtig dazu Zeit hatte. Jetzt merke ich, das Leben, was wir gerade führen, wie perfekt ist das eigentlich? Und wie schön und wie wenig Dankbarkeit ich jeden Tag entgegengebracht habe. Und die Tatsache, dass ich überhaupt schwanger geworden bin, das kann mir auch keiner nehmen, dieses Glück, was ich hatte, dass ich, ey, doch nicht so alt bin.
Ah, ich habe doch Eier. Fickt euch alle Frauenärzte, die behaupten, dass meine Zeit abgelaufen ist. Ich bin so fruchtbar und mein geiler junger Mann, der 2 Jahre jünger ist und ein Spanier, hat mir ein einziges Ei direkt befruchtet. Ja, das ist ja, bleibt er trotzdem da. Ja, wir hatten dieses erste Ultraschalltermin, auf den wir uns sehr gefreut haben, ich vor allem. Und kam da zusammen hin mit Fernando und Ruben, weil der Ferien hat. Und auf einmal habe ich voll Angst bekommen, so Riesenpanik. Was ist, wenn das Herz nicht schlägt? Und in dem Moment sagt sie, oh, da ist kein Herzschlag. Und da, ich hatte das Gefühl, dass ich mit diesem in so ein Loch. Ja, dann waren wir beide so, wie denn, warum denn, wirklich nichts und gucken Sie mal. Ab dem Moment, wo sie das gesagt hat, war ich, wie man das so in Filmen zeigt, wie auf den Kopf geschlagen und habe irgendwie nichts mehr davon verstanden, was sie mir erklärt hat. Und das rauschte irgendwie so ein bisschen mir vorbei und dann habe ich irgendwas unterschrieben, dann sind wir nach Hause gefahren. Ich habe verabredet, dass ich morgen, also am nächsten Tag, die Ausschabung vornehme. Und dann, als wir zu Hause waren und ich mich ein bisschen beruhigt habe, hat Fernando gesagt, aber warum willst du morgen schon die Ausschabung machen? Und man meinte, komm, lass uns das doch verschieben. Und ich so, ja, muss man das verschieben? Kann man das verschieben? Muss man das nicht sofort morgen machen? Und er meinte, nee, sie hat doch gesagt, du kannst auch eine Zeit lang überlegen und vielleicht kommt das von selber raus und dann muss man gar nicht ausschaben, was natürlich total toll wäre, weil diese Ausschabung beinhaltet, dass du eine Vollnarkose kriegst. Deswegen wollte ich mir das dann auf einmal sparen und habe die Ausschabung abgesagt. Und jetzt laufe ich wie ein kleines Friedhof der Kuscheltiere mit dem toten Baby in meinem Bauch und er will irgendwie nicht rauskommen. Deswegen, ja, ich guck mal, wir fahren jetzt in Urlaub, ich mache nichts, ich warte einfach, dass es rauskommt und versuche mir um jeden Preis dieses Prozedere zu sparen. Und wenn er in 2 Wochen dann nicht rauskommt, dann ja, muss ich ausschaben lassen. Ja, davor graut es mir noch ein bisschen, aber gut. Sonst fängt es an wahrscheinlich da drin zu faulen und dann kriegt man Sepsis oder irgendwelche Organvergiftung. Und dann muss man so notoperiert werden wie bei Blinddarm, keine Ahnung. Ich glaube, man darf das nicht einem Tod eines fertigen Menschen gleichsetzen. Das ist nicht lebensfähig, das hat noch kein Gehirn, das hat noch... Ja, das hat zwar ein Herz, aber es ist eben ein Fötus, dem noch alles zustoßen kann. Und deswegen sehe ich das nicht als ein Tod. Ich glaube, wenn ich das so sehen würde, dann würde ich gar nicht mehr aus Depressionen rauskommen. Sondern da kommen ganz viele Zellen zusammen und manchmal gibt es einfach bei dieser Zellenhäufung gravierende Fehler, die eben dieses Lebewesen nicht überleben kann, die dann zu kompletten Versagen seines Organismus, dieses, was noch nicht ausgeformt ist, führen. Und würde dieses Kind dann trotzdem weiter wachsen, wäre das wahrscheinlich mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Ich glaube, dass die Natur das schon ganz gut eingerichtet hat, dass in den ersten 3 Monaten ausgerechnet so viele Embryos absterben, weil da geht es noch nicht irgendwie um Leben und Tod, sondern es geht darum, schafft sich aus diesem Zellhaufen ein Mensch zu formen oder nicht. Und manchmal schafft er das nicht. Und zwar nicht manchmal, sondern sehr oft. Und deswegen ist jedes Kind, was geboren wird, ist ein Wunder. Ich stehe gerade am Kölner Dom und es scheint die Sonne und Ich sehe mich nicht mehr als Opfer. Und jedes Mal, wenn ich mich als Opfer sehe, wenn diese Gedanke durch meinen Kopf schießt, oh Mann, warum ich? Das ist wirklich Magic. Aber gerade in Stuttgart nach dem Dreh hatte ich diesen Gedanken wieder. Und dann laufe ich zu meinem Zug und auf dieser digitalen Plakatwand, wo sich Werbung mit Nachrichten abwechselt, kam auf einmal die Nachricht, die Tochter von Chris de Burgh hatte 24 Fehlgeburten. Das springt mir einfach so ins Gesicht, so. Nach dem Motto, guck mal, face it, bitch, du bist nicht allein und nicht das einzige Opfer in diesem Universum. Hey, und die Frau sieht wie ein Model aus und freut sich auf die nächste Schwangerschaft. Alter, da wär ich auf jeden Fall aus dem Fenster gesprungen. Und dann denkt man, oh mein Gott, mir geht's so gut. Ich habe ein gesundes Kind zu Hause. Ich habe einmal dieses Abenteuer erlebt und diese Gefühle. Ich glaube, ich habe diese Sache mit der Fehlgeburt komplett unterschätzt. Jedenfalls hatte ich eigentlich am Dienstag schon Termin zur Ausschabung gehabt, wenn es dann nicht vorher rausgekommen wäre, in 2 Wochen Urlaub. Und es ist nicht rausgekommen und zack, am Montagnacht fange ich dann an, richtig zu bluten. Und richtig zu bluten heißt, wie eine abgeschlachtete Sau zu bluten. Oh mein Gott, ja, wenn man empfindlich ist bei Blutanblick, dann darf man sich nicht in die Binde gucken, auf jeden Fall, und in dem, was alles ins Klo rauskommt, unter anderem auch Fruchtwasser, boing, blub, und auch das Kind, also, was ist das, ein Embryo, habe ich gesehen, im Klo rumschwimmen, in einer Fruchthöhle, ziemlich rot. Ziemlich klein. Ich glaube, ich habe noch Kopf gesehen und Beine. Und dann habe ich schnell auf die Spülung gedrückt. So. Ich weiß nicht, aus Schreck oder auch einfach, damit ich mich nicht länger mit diesem Anblick beschäftige und der sich nicht bei mir irgendwie in den Kopf einprägt. Zum Selbstschutz. Ja, genau. Und ich glaube, in dem Moment, wo du um 3 Uhr nachts dein Kind den Klo runterspülst, passiert irgendwas mit dir, zumindest mit mir. Auf jeden Fall das, was vorher ich ganz gut von mir weghalten konnte. So in diesen 2 Wochen, wo ich eigentlich mit dem toten Baby im Bauch rumgelaufen bin in Urlaub und mich ganz gut mit was anderes beschäftigt hat. Und nebenbei, muss ich gestehen, gehofft habe, dass das Baby noch lebt. Vielleicht ist das Kind einfach nur zu klein gewesen für den Herzschlag. Deswegen, ja, ich hatte auch noch Übelkeit, nach wie vor ich Brustschmerzen. Deswegen habe ich mir eingebildet, ich wäre noch schwanger. Auch wenn ich das niemandem gesagt habe, aber es war immer diese leise Hoffnung da. Genau, und das, seit Montag ist sie dann komplett gestorben. Und ja, seitdem liege ich im Bett, kriege nichts hin, außer vielleicht Zähne putzen. Manchmal kriege ich das hin, noch Ruben in die Kita zu bringen und abzuholen. Und das war's. Ansonsten, nee, ich bin leer und bilde mir ein, ich habe keine Kraft und keine Lust und ich kann nicht irgendwas machen. Am liebsten würde ich mich einfach einsperren für die nächsten, keine Ahnung, wie viele Jahre. Jo, deswegen sorry, keine Ahnung, wann das vorbei ist. Dieser Zustand, glaub nicht, dass ich mich nicht in den Arsch trete. Aber irgendwie bis jetzt ein bisschen erfolglos. Und fuck, das sind echt Schmerzen. Alter, das sind Schmerzen wie bei der Geburt. Gestern Nacht wieder, ich lag bzw. krümelte mich im Bett und auf dem Boden und neben dem Klo und wirklich bat zu Gott zum ersten Mal seit sehr langer Zeit. Ich glaube ja nicht an ihn,
dass es einfach vorbeigeht. Ja, okay, und wenn es weiter so geht, gehe ich ins Krankenhaus, weil ich einfach zu viel blute. Und dann muss man trotzdem ausschaben. Yay. Und abgesehen davon bin ich einfach mega aggro. Ich glaube, weil meine Hormone komplett durcheinander sind. Und der arme Fernando muss natürlich dran glauben. Kennst du dieses Gefühl? Ich habe das extrem selten, diese PMS-Gefühle, aber auf jeden Fall diese unfassbar schlechte Laune. Gleichzeitig dieses Bewusstsein, dass es nicht du bist, sondern dass es von außen kommt, aber du überhaupt dieser Stimmung und dieser Lage nicht Herr werden kannst, weil es geht einfach mit dir durch. Ja, so fühle ich mich. Weißt du, woran ich noch gedacht habe, dass man uns in der Sowjetunion immer Angst vor vorehelichen Sex machte und immer so die Männer verteufelt hat? Jedenfalls erinnerte ich mich an so eine Oma aus unserem Hof, die ständig gesagt hat, ja, die Männer wollen nur Spaß haben und ihr Mädels müsst dann dafür bezahlen. Und ich fand das immer schrecklich, weil ich dachte, Moment mal, wir Mädels wollen auch Spaß haben. Und jetzt werde ich zu dieser Oma. Warum müssen wir für diese Scheiße so schmerzhaft und blutig bezahlen? Ah, ich werde nie wieder Sex haben, glaube ich.
Das ist verständlich, wenn du keinen Bock auf niemanden hast, wenn du aggressiv bist. Das ist nicht gegen deinen Mann, das ist bestimmt, also du, das ist die Projektion dieser Wut, die total gerechtfertigt ist. Die muss ja irgendwo rauskommen, ne? Und der ist halt jetzt derjenige, der das aushalten muss, weil ihr beide in dieser Scheiße steckt und beide eigentlich das ertragen müsst, nur dein Körper ist halt derjenige, der das komplett ausbadet im Blut und nicht seine, obwohl ich glaube, dass es seelisch auch für ihn sehr schwer ist. Und ich habe gerade hier im Auto geheult, wenn ich gehört habe, dass du dein Kind im Klo runtergespült hast. Das klingt so, ja, wie in so einer schlechten Serie oder so, aber das Leben ist so, ich verstehe das nicht. Das ist echt einfach scheiße. Halte einfach durch. Also, was bleibt dir auch übrig? Ich habe selbst, glaube ich, noch nie so richtige Depression gehabt. Deswegen weiß ich nicht, was da hilft, da rauszukommen. Ob Arbeit, Beschäftigung oder Ablenkung durch Kind und Familie oder wegfahren. Ich weiß es nicht. Du musst es irgendwie selbst für dich herausfinden, was dich da rauszieht und dich mit da einfach an deinen hübschen, lockigen Haaren packen und dich da rausziehen. Also guck mal die Belarussen an. Sie haben es geschafft, sich nach 26 Jahren Unterdrückung, sich selbst aus dem Inneren heraus von dieser Diktatur zu befreien. Und ich wünsche dir von dem ganzen Herzen, dass du es schaffst, dich irgendwie davon zu befreien und das loszulassen und da rauszukommen aus diesem Zustand. Ich umarme dich und weine mit dir und lache mit dir.
Hallo. Ich komme. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist eigentlich nichts Schlimmes passiert, aber naja. Also ich komme gerade vom Frauenarzt und ja, sie hat mich sofort angemacht, warum ich nicht im Krankenhaus zwischendurch war, weil das Gewebe in meinem beschissenen Muttermund sich entzündet hat und jetzt brauche ich doch eine OP. Ach Gott, es ist alles nicht so schlimm, aber ich hätte dieses Kind einfach vor 4 Wochen damals direkt ausschaben lassen sollen, aber dann, nein, wer weiß, die beschissene Hoffnung und dann dieses Urlaub Oh ja, und jetzt eine Woche bluten oder mehr. Und das ist, ja, immer noch nicht raus und man muss trotzdem ins Krankenhaus. Warum muss ich immer auf diesem scheiß beschissenen Stuhl sitzen und immer das Worst-Case-Szenario hören? Und ich merke, dieses positives Denken, das bringt mir überhaupt nichts, weil ich einfach jedes Mal nochmal vom Neuen komplett zerstört bin. Und das Übelste ist, dass sie mir gesagt hat, ich habe gesagt, ja, und dann wollten wir nochmal sprechen, ob ich vielleicht nochmal schwanger werden kann. Und sie hat gesagt, ja, das müssen Sie sich jetzt gut überlegen, ob Sie sich dem Ganzen nochmal aussetzen, weil wir vermuten, dass bei über 40-Jährigen überhaupt nur ein Viertel der Schwangerschaften bestehen bleibt. Und das kann jederzeit passieren. Und wenn Sie jetzt schon so leiden, dann würde ich mir das vielleicht doppelt überlegen und dreifach und nicht einfach darauf ankommen lassen, weil dann sind Sie ganz fertig. Also vielleicht müssen wir da lieber darüber sprechen, wie Sie jetzt verhüten. Aber es ist, also, keine Ahnung, vielleicht bin ich komplett auf Hormonen, vielleicht bin ich einfach mit den Nerven am Ende. Aber das ist so hart.
Also, okay, ich wurde ausgeschabt. Ausgeschabt, das klingt ein bisschen nach Spätzle, oder? Wie wollen Sie denn, getropft oder geschabt? Ich wurde ein bisschen ausgeschabt, nachdem ich 8 Tage getropft habe oder geflossen. Dann war ich im Krankenhaus tatsächlich, hat sich herausgestellt, dass ich mittlerweile Fieber habe und sich entzündet hat. Also erstmal haben sie gesagt, auf keinen Fall werden wir sie heute operieren, weil heute sind wir durch mit OPs. Und dann haben sie gesagt, auf jeden Fall werden sie heute operiert. Und dann haben sie mich reingeschoben irgendwohin, also in den OP-Saal. Man fühlt sich immer wie ein Stück Fleisch auf diesem Ding. Aber alles ging gut. Ich bin wieder auf den Beinen, mehr oder weniger. Und auch fröhlich. Oh, meine Familie ist nach Hause gekommen. Juhu!
Hallo, meine Liebe. Es ist sehr furchtbar, was du schon wieder da durchlebt hast. Jetzt bin ich beruhigt, dass es dir wieder gut geht, einigermaßen, dass du wieder auf den Beinen bist und schon so motiviert, dass du wieder mit dem Podcast starten möchtest. Das ist einfach sehr lobenswert, wie eine echte Stachanowka. Diese Menschen, die in der Sowjetunion einfach immer den Plan erfüllen wollten und noch mehr als erfüllen wollten, einfach immer noch einen drauf machen. Diese Ausschabung, auf Russisch heißt das ja Chistka, ne? Säuberung. Und das ist das gleiche Wort wie Chistka im Sinne, was von Stalin gemacht wurde, wo die Menschen, die gegen Stalin waren, verfolgt, ermordet wurden. Das hieß auch Chistka. Das klingt so brutal, irgendwie sadistisch. Ich weiß nicht. Also klar, das ist eine notwendige Operation dann und am Ende ist es gut, dass es immer noch gut gegangen ist. Ich hoffe aber wirklich sehr, dass der tiefste Punkt dieser Geschichte schon erreicht wurde und dass ab jetzt aber wirklich alles nur besser wird für dich und für euch.
Hallo meine Liebe, wie geht es dir? Ja, du schweigst hier wieder und ich hoffe, es geht dir einigermaßen okay.
Hallo, tut mir leid, dass ich mich nicht melde. Ich habe so viel Arbeit gerade mit Belarus, deiner Heimat und Nawalny, der in Koma liegt und die ganzen anderen Sachen. Und ich blute immer noch und habe immer noch Schmerzen. Letztens habe ich moderiert und dachte, ich habe wieder Wehen. Das ist echt komisch. Irgendwas ist nicht in Ordnung, aber ich habe irgendwie gerade auch keine Zeit, zum Arzt zu gehen.
Aus mir ist noch ein Klumpen rausgekommen, so groß wie meine Faust, ohne Scheiß. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen, als ich das gesehen habe. Es ist echt fucking Alien, so ein fucking Alien, was ist das? Woher kommt das? Woher haben wir Frauen so viel Material in uns drin?
Was ist das für ein Blut? Ich verliere so viel Blut, dass ich jetzt jeden Tag eine Tafel Schokolade brauche. Der arme Fernando, der muss mir ständig Süßes anschleppen. Alter, ich sag dir, ich gehe morgen zu der Frauenärztin. Und wenn dieses Bluten nicht bald aufhört, dann werde ich alle töten. Ich glaube langsam, es war falsch, uns Muttermund zu nennen. Weil jetzt habe ich diese Muttermundprobleme, weißt du? Weil ich irgendwie im Podcast meinen Mund nicht halten kann, kann ich auch meinen Muttermund nicht mehr halten. Und da kommt jetzt einfach alles raus. So ein scheiß Sommerschlussverkauf. Alles muss raus. Embryos, Plazentaklumpen, Fleischbrocken, Blutsteine. Wir sollten, glaube ich, einen Horror-Podcast aufmachen. Sowas gibt's doch gar nicht. Lass uns einfach einen Horror-Podcast über Plazentabrocken aus dem Muttermund machen.
Mit wem moderieren? Das ist echt ein geiler Slogan. Das wäre sehr lustig, wenn das nicht so traurig wäre. Ja, ich glaube, wir müssen uns umbenennen. Nee, kein Muttermund, nee. Dafür ist das Karma zu schlecht. Mir gefällt der Vorschlag Friede, Freude, Mutterkuchen. Und als Slogan nehmen wir dann, wir sind fröhliche, schöne Mütter ohne Doppelkinn und ohne Falten auf der Stirn.
Du wirst jetzt lachen, aber ich muss nochmal ausgeschabt werden. Surprise, surprise. Hey, was soll's? Nehme ich noch eine mit. Frau Garmasch, wir haben bei Ihnen in der Vagina noch ein Liter Blut vergessen, das sich verklumpt hat. Und eventuell muss man auch Ihre Bauchdecke aufmachen und dann die Gebärmutter, ein Stück von der Gebärmutter rausschneiden. Das wird sich im Laufe der OP rausstellen. Keine Ahnung, womit ich das verdient habe. Ich habe natürlich Tabletten bekommen, die zu Kontraktionen führen, damit ich selbst abblute eventuell. Aber ich kenne diese Kontraktionen, die heißen auch Wehen. Ich werde sie nicht nehmen. Guten Morgen. So, es ist 6.40 Uhr und ich stehe schon 20 Minuten zu früh vor der Klinik. Zum ersten Mal in meinem Leben. Irgendwie konnte ich nicht schlafen. Heute bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich mich einfach frage, was passiert next? Scheinbar bin ich ja nicht vom Glück gesegnet. Also, womit endet die heutige OP? Ein Loch im Gebärmutter oder... gestern habe ich übrigens zum Einschlafen blöderweise eine Serie geguckt, in der eine Frau von Lungenembolie stirbt, nachdem sie sich einer Routine-OP unterzogen hat. Naja, was heißt Routine? Sie hat sich Fett absaugen lassen. Super Serie übrigens. Heißt Diva. Ich bin natürlich frisch rasiert und frisch geduscht und trotz der Anleitung, sich nicht zu schminken, natürlich geschminkt. Denn wer weiß, wer mich heute alle angucken wird, während ich in Vollnarkose liege. Ich finde das sowieso total entwürdigend. Das letzte Mal hat mir der Narkosearzt gesagt, Sie haben so große Hände. Arbeiten Sie mit den Händen im Garten? Ich habe gesagt, nein, ich war eine Putzfrau, du Arschloch, als ich aus Usbekistan gekommen bin. Solche Kommentare hört man wirklich nicht gerne, wenn man auf dem OP-Tisch liegt. Und ich habe meine Prada-Tasche dabei. Frag mich nicht, warum. Es ist natürlich keine richtige Prada-Tasche, sondern ein Imitat, gekauft in Istanbul für 40 Euro. Aber ich dachte, das ist so ein Gegenstand meiner Würde. Wenn Sie sehen, dass ich auf dem Krankenhausboden meine Prada-Tasche abstelle, dann wissen Sie, ich bin wer. Ich habe Geld genug, Sie zu verklagen. Und außerdem, hast du nicht den Artikel gelesen in so einer Frauenzeitschrift? Ich glaube, das geisterte durch viele Frauenzeitschriften, habe ich tatsächlich beim Frauenarzt gelesen, dass die Handtasche einer Frau ein Symbol für ihre Vulva ist. Ja? Ganz ehrlich, dann dachte ich, scheiße, ich habe ja gar keine Handtasche. Ich habe einen Rucksack. Was hat es über mich zu sagen, dass ich einen großen, unübersichtlichen, am Rücken hängenden Rucksack habe? Okay, und wenn ich schon aus meinem Muttermund blute, dann wenigstens eine Prada-Handtasche, oder? Als Ausgleich. Meine Eltern wissen immer noch nichts.
Ja, jetzt ist das auch irgendwie total unpassend, meine Eltern zu informieren. Wenn ich denen jetzt erzähle, dass ich eigentlich vor 2 Monaten eine Fehlgeburt hatte, dann 3 Wochen lang bzw. 4 Wochen lang mit dem toten Kind im Bauch rumgelaufen bin, dann sich das entzündet hat und ich operiert werden musste und dann sie in meinem Bauch nochmal Plazenta vergessen haben, das zu weiteren Entzündungen führte, ich glaube, meine Mutter wird direkt sterben vor Herzinfarkt. Aber dadurch, dass meine Eltern es nicht wissen, hat mein Vater natürlich nicht die Möglichkeit, für mich zu beten in seiner Synagoge. Deswegen könntest du bitte diesen Part übernehmen. Ich weiß nicht, auch an welchen Gott du glaubst, aber bitte beten. Ich will auf jeden Fall gesund aufwachen. Bis hoffentlich bald. Ciao.
Das ist Chini.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, хлеб нас наш сущный, дай нам по сей день, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ich habe das lange nicht gemacht.
Möchtest du noch mal?
Aber ich habe das jetzt für dich gemacht. Alles wird gut, все будет хорошо.
Es ist der 25. September und ich komme gerade vom Frauenarzt. Und das ist ziemlich genau 3 Monate her, dass ich bei diesem Frauenarzt meine Schwangerschaft diagnostiziert bekommen habe. Und nun hoffe ich, dass es endlich vorbei ist und ich die nächsten 6 Monate zumindest den Frauenarzt nicht mehr von innen sehen würde. Also nicht den Frauenarzt, sondern seine Praxis. Und nicht mehr diese Mamas mit den runden Bäuchen und ihren Mutterpässen und mich nicht mehr als Loserin fühlen werde. Ich hoffe jetzt, dass es einfach alles endlich gut ist. Zumindest blute ich nicht mehr. Und deswegen habe ich entschieden, es ist vorbei. Inshallah, mashallah. Ich will jetzt mit der Geschichte abschließen.
Ja, ich hoffe auch, dass das ab jetzt alles nur besser wird. Lass uns drauf anstoßen. Und wenn es doch nicht besser wird, dann haben wir wieder was zu berichten. Apropos, wenn wir auch nach dieser ehrlichen Folge, Katja, keine Unterstützerinnen auf Steady bekommen, die uns mit ein paar Euro im Monat unterstützen können, damit wir die Podcast-Plattform bezahlen können oder uns auch mal einen Tee, Kaffee oder ein paar Beruhigungstropfen leisten können, dann weiß ich auch nicht.
So, bitte
Tür schließen. Von der anderen Seite.
Eine Minute.
Закрой дверь к себе, чтобы Алекс не мешал.
Das nehmen wir auch rein.